In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich wirklich zu kämpfen gehabt, muss ich sagen. Ich habe so gefragt, Herr, was möchtest du eigentlich diese Woche uns sagen? Und das habe so gedacht, so vor dem Hintergrund dessen, was gerade passiert in der Welt und so weiter, kann ich nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Also ich meine, es ist ja immer gut, das Wort Gottes zu predigen, das ist gar keine Frage. Und das ist immer ermutigend und das ist immer das, was wir brauchen. Aber ich habe irgendwie innerlich so gespürt, Herr, oder mich gefragt, Herr, was möchtest du der Gemeinde auch in dieser Situation in besonderer Weise sagen? Und was liegt dir auf dem Herzen? Was ist dir wichtig, auch in diese Situation hineinzusprechen? Und ich habe wirklich so gerungen und den Herrn gefragt und den Herrn gesucht. Und ich bin letztendlich dabei herausgekommen, dass ich gehört habe, dass der Herr uns immer wieder ermutigt und auch immer wieder zu uns redet und uns auch herausfordert, auch in dieser Situation wachsam zu sein und vorbereitet zu sein. Und ich möchte euch dazu heute ein paar Worte aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, aus den sogenannten Endzeitreden Jesu. Dort spricht Jesus über seine Wiederkunft, über das Kommen des Menschensohnes und so weiter und so fort. Und ich möchte euch heute einfach so ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium weitergeben, euch das vorlegen und dann schauen, was sagt Jesus ganz praktisch in dieser Richtung zu uns und wie sieht das praktisch für uns aus, mit Wachsamkeit und vorbereitet zu sein und so weiter. Wenn ich jetzt diese Verse vorlese, diese Endzeitreden Jesu, dann tue ich das mit einer gewissen Zurückhaltung. Es ist ja ganz leicht hinzugehen, in die Weltgeschichte hineinzuschauen und zu sagen, das ist das Ende der Welt. Morgen muss Jesus wiederkommen, es ist alles so schrecklich und so schlimm, es kann gar nicht anders sein, Jesus kommt jetzt wieder. Und ich glaube, das haben die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden viele Male gedacht. Das haben die Menschen im Dreißigjährigen Krieg gedacht. Das haben Menschen gedacht, die die Pest erlebt haben. Menschen, die im Ersten, im Zweiten Weltkrieg waren. Ich glaube, das ist immer wieder so in den Herzen, so dieser Ruf auch gegen Jesus, komm wieder, das muss doch das Ende sein, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Und jetzt stehen wir wieder vor so einer Situation, wir kommen aus einer Pandemie heraus und sehen, dass sozusagen fast zeitgleich in einem Übergang dieser Krieg in der Ukraine gestartet ist und wir denken so, Herr, das muss das Ende sein. Und ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, dann diese Worte Jesu direkt eins zu eins darauf anzuwenden und zu sagen, so, das ist es jetzt und so kommt es jetzt, sondern ich möchte, dass wir uns anschauen, was Jesus dazu zu sagen hat. Ich glaube schon, dass sich Dinge verdichten. Das ist schon sehr eindeutig. Wir sehen, dass diese Dinge in immer kürzeren Abständen passieren, dass immer mehr passiert und so weiter. Und wir sehen, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Zeichen am Volk Israel, an den Juden, die zurückkommen in ihr Land, wie weit wir auf der Uhr, auf der Weltenuhr Gottes fortgeschritten sind. Das ist ja immer sozusagen der Zeiger an der Weltenuhr Gottes, wenn wir das Volk Gottes sehen und was mit ihnen passiert. Also wir wollen das und wir sollen das richtig einordnen, wir sollen das nüchtern betrachten, aber wir sollen auch sehr gut darauf hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Und ich glaube, da stecken Dinge drin, die immer für uns gelten und auch die jetzt in dieser Situation für uns, auch für uns als Küstenkirche, für dich und für mich gelten. Ich lese einfach ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese dir einfach vor, das wird jetzt hier nicht noch angezeigt. Lukas 21 kannst du zu Hause mal in Ruhe lesen, den ganzen Zusammenhang. Ich lese einige Verse daraus vor. Und Jesus sprach also darüber, dass er wiederkommen würde, dass der Tempel zerstört werden würde und so weiter und so fort. Und die Jünger fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Und er sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Ihr Lieben, entsetzt euch nicht über das, was wir momentan erleben und hören. Das sagt Jesus hier in dieser Situation, das sagt er zu uns, auch in unsere Zeit hinein. Entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Und dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben hier und dort und Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Und solche Dinge sehen wir jetzt. Wir sehen solche Zeichen, wir sehen solche Schrecknisse, wir sehen, dass sich ein Volk gegen das andere erhebt. Wir sehen all das. Und Jesus sagt, das geht alles hin auf ein bestimmtes Ziel. Das sind Dinge, die müssen geschehen, bevor Jesus wiederkommen kann. Und dann geht er weiter und das spitzt sich noch zu. Das haben wir noch nicht erlebt, aber es spitzt sich zu. Er sagt, es werden da noch Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden. Und den Völkern wird bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das steht uns noch bevor. Das kommt noch. Und als dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt Jesus einen Schlüsselsatz. Er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, und dazu gehören auch all die anderen Zeichen, die davor genannt worden sind, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann steht auf und seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ihr Lieben, in dieser Zeit ist die Anforderung Jesu an uns aufzustehen und unsere Häupter zu erheben. Jesus fordert uns nicht auf, den Kopf einzuziehen, uns irgendwo zu verkriechen und wegzuducken, sondern aufzustehen, auf Jesus zu schauen, unser Haupt zu erheben und zu sagen, Jesus, wir wissen, du kommst wieder. Wir wissen nicht so genau, an welchem Punkt dieser endzeitlichen Geschehnisse wir stehen. Wir wissen nicht, wie weit fortgeschritten das Ganze schon ist. Es ist ziemlich weit fortgeschritten, das ist sicher. Aber wo genau wir stehen, wissen wir nicht. Aber Jesus sagt, das ist die Zeit, unsere Häupter zu erheben, aufzustehen und zu sagen, ja, danke Herr, wir haben neues Leben in dir. Wir sind die Gerechten in dir. Du hast uns berufen, du hast uns frei gemacht, du hast uns neues Leben gegeben. Und jetzt stehen wir vor dir, dem lebendigen Gott. Und wir wissen, unsere Erlösung naht sich, egal was um uns herum passiert. Und das ist die Anforderung, der Ruf Gottes auch an uns, gerade auch in dieser Situation, mitten in diesem Krieg, der in der Ukraine tobt, mitten in Pandemien und sonstigen Dingen, die wir erleben, unsere Häupter zu erheben, immer wieder unsere Häupter zu erheben. Und dann führt Jesus das zu einer Quintessenz. Und er sagt hier im Lukas 21, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Was für ein Trost, den Gott uns hier zuspricht. Seine Worte haben ewigen Bestand. Das, was er gesagt hat, das, was er uns gegeben hat, das bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Das Ganze wird zusammengerollt werden wie ein Tuch. Aber seine Worte, die haben ewige Gültigkeit. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns schon heute, schon jetzt hier mit dem Wort Gottes beschäftigen und sagen, danke für das, was du uns alles gegeben hast. Danke für deine Verheißungen. Danke für all das Gute, das du in deinem Wort uns gesagt und verheißen hast. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht. Und dann kommt eine ganz praktische Anweisung Jesu. Er sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Unsere Herzen sollen nicht schwer sein, unsere Herzen sollen nicht beschwert werden. Womit? Er schreibt es weiter hier, mit Fressen und Saufen. Das ist ist die Lutherbibel, ja, gefällt mir, wie Luther das beschreibt, ja. Also euer Herz werde nicht beschwert mit Fressen und Saufen. Andere Übersetzungen beschreiben das etwas netter, die sagen Völlereien und Trinkgelage. Ja, aber mir gefällt Fressen und Saufen, ja, Freten und Supen, ja. So, damit soll euer Herz nicht beschwert werden und mit den täglichen Sorgen. Mit den täglichen Sorgen, wie schnell geht das, dass unser Herz voll ist von Sorgen? Berechtigterweise. Wir schauen, wir sehen die Auswirkungen, wir sehen die wirtschaftlichen Auswirkungen und es ist ganz leicht, dass unser Herz beschwert wird mit Sorgen oder dass wir umschalten und sagen, naja, wenn das alles so ist, dann kann ich auch fressen und saufen, morgen geht die Welt unter, was soll das Ganze? Und unser Herz wird schwer und Jesus sagt, nein, das soll nicht so sein. Und wir sollen unser Herz nicht beschweren lassen, denn dieser Tag, dass dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Und so, deswegen, aus diesem Grunde, seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet. Das sagt Jesus uns in dieser Zeit. Seid wach, schlaft nicht, steht auf, betet, dass ihr wach seid, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, um zu stehen vor dem Menschensohn. Wir werden dem vielleicht nicht physisch entfliehen können. Wir sind Teil dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Und wir werden vieles von dem, was in dieser Welt geschieht, auch erleben und erleiden müssen. Das sagt das Wort Gottes klar. Das zeigt uns auch die Geschichte der Christenheit überhaupt. Wir sind dem Ganzen nicht irgendwie aus dem Ganzen herausgenommen. Aber Jesus sagt hier, wir sollen wach sein, beten, stark werden, dass wir dem entfliehen, wie innerlich, dass wir eine innere Freiheit haben, dass unsere Herzen nicht beschwert sind mit Sorgen und anderen Dingen, sondern dass wir innerlich frei sind, auf Jesus zu schauen und zu wissen, unsere Erlösung naht und wir sind frei in dem Herrn. Dass wir dann in letzter Konsequenz stehen können vor dem Menschensohn, wenn er wiederkommt. Wenn er wiederkommt und wenn diese Zeit dieser Erde zu Ende geht. Jesus fordert seine Gemeinde also immer wieder auf, wachsam zu sein. Das ist das, was ich hier aus diesen Worten höre. Gar nicht so sehr die Frage, wo genau stehen wir da jetzt, sondern dieser Ruf Jesu, seid wachsam, seid wachsam, seid ermutigt, erhebt eure Häupter, seid wachsam. Und in den Briefen, auch in den Briefen des Neuen Testaments, finden wir immer wieder und wieder diese Aufforderung, wachsam zu sein. Lies es mal, du findest das an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, dass auch in unserer Zeit es notwendig und wichtig ist, wachsam zu sein. Und es geht uns nicht anders als der Christenheit durch die Geschichte hindurch. Die Gemeinde Jesu Christi war ja durch alle Zeiten hindurch herausgefordert. Es gab eigentlich nie so eine Zeit, wo man sagen könnte, oh, das war das goldene Zeitalter, alles war in Ordnung, es gab nie Probleme oder so. Das ist ja nie so gewesen. Und auch die Gemeinde Jesu Christi war immer herausgefordert, in Bedrängnis, teilweise verfolgt. Und es galt immer die Devise, seid wachsam, schon immer. Und sie gilt auch jetzt für uns, heute. Und wenn wir diese Dinge erleben um uns herum, dann ist das für uns auch ein Weckruf, dass wir aufstehen aus unserem Schlaf, dass wir aufstehen aus Bequemlichkeit und aus so diesem Christsein, in das wir uns so hineinbegeben haben, indem wir so vor uns hinleben und sagen, alles ist schön und irgendwie wird es schon werden, sondern aufzustehen und wachsam zu sein. Und Paulus schreibt an die Epheser, ganz praktische Anweisungen, wie diese Wachsamkeit aussehen kann. Das möchte ich euch kurz vorlegen. Das sind so kurze Beschreibungen, kurze Befehle, wenn du so willst, wie er schreibt, wie wir ein Leben, einen Lebensstil der Wachsamkeit leben können und wie das ganz praktisch aussehen kann. Das ist ja gar nicht kompliziert. Vielleicht fragst du dich so, ja, was soll ich denn jetzt tun? Paulus beschreibt hier im Epheserbrief Kapitel 5 in den Versen 15 bis 20 sehr klar, wie ein Lebensstil der Wachsamkeit aussieht. Und das möchte ich dir vorlesen. Er sagt hier zu den Ephesern und zu denen, die den Brief dann später vielleicht noch gelesen haben, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus schreibt hier in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus etwas über diesen Lebensstil der Wachsamkeit. Ich möchte das einfach mal so kurz Vers für Vers auseinandernehmen, damit wir verstehen, was das für uns praktisch bedeutet, was wir jetzt, was wir heute, was wir in dieser Situation tun können und auch was der Herr uns sagt. Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt oder wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Es ist die Aufforderung Gottes, dass wir unser Leben anschauen und uns fragen, wie lebe ich eigentlich als Christ? wie sieht überhaupt mein Lebensstil aus? Wir sollen ihm und wir sollen unser Leben bewusst unter die Herrschaft Gottes stellen und von ihm Weisheit für unsere Lebensentscheidungen und unsere Lebensführung erbitten. Und wisst ihr, wir sehen das ja, wir können nicht alles überblicken. Wir haben nicht Einsicht in alle Zusammenhänge. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge um uns herum entwickeln werden. Ja, wir haben das gesehen. In einem Augenblick ist plötzlich Krieg in Europa. In einem Augenblick kommt irgendein Virus daher geflogen und alles ist plötzlich anders. Alles ist anders. Und wir können es nicht überblicken. Und deswegen, ihr Lieben, brauchen wir die Weisheit Gottes. Gott kann es überblicken. Gott weiß das und er redet gerne zu uns. Er gibt uns gerne Weisheit. Jakobus 1, Vers 5, kennst du auswendig. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Gott möchte, dass wir in unserem Leben Weisheit von ihm haben und dass unser Lebensstil geprägt ist von dieser göttlichen Weisheit. Und dann sagt Paulus hier, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Seht genau zu. Wir sollen also sorgfältig darauf achten, uns anschauen und sagen, okay, wie lebe ich eigentlich? Was macht mein Leben aus? Welche Entscheidungen treffe ich? Und damit ist keine Nabelschau gemeint, dass wir uns immer nur selber untersuchen und irgendwie noch Angst haben oder so. Nein, sondern innehalten und sagen, Herr, wie sieht das aus mit meinem Leben? Und dass wir aufmerksam darauf schauen und dass wir den Herrn fragen, Herr, befinde ich mich mit den Dingen, die ich tue, mit den Entscheidungen, die ich treffe oder die ich mal getroffen habe und nach denen ich jetzt lebe, in dem Rahmen dessen, was du für mich vorbereitet hast? Passt es noch in die Umgebung, in die Umstände, unter denen wir leben? Oder muss ich eventuell etwas ändern? Herr, gib mir Weisheit. Was sagst du zu mir? Was soll ich tun? Ist das, was ich tue und wie ich lebe, weise? Entspricht das der Weisheit Gottes, die ich übrigens auch in der Bibel sehe? Also du brauchst für manches gar keine extra Einladung vom Herrn. Du musst immer einfach deine Bibel aufschlagen und da reingucken und das tun. Dann lebst du schon viel nach der Weisheit Gottes. Aber der Herr wird dir antworten und er wird dir Weisheit schenken, wenn du innehältst und danach fragst. Und ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit, dass wir sagen, Herr, wie soll ich jetzt in dieser Situation mit den Herausforderungen, mit den Bedrohungen, mit dem, was da noch kommt, leben? Und zwar so, dass es dir gefällt, dass es gut ist und dass es geprägt ist von Weisheit. Der Herr wird uns Weisheit schenken, er wird uns antworten. Vers 16, Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. Das ist das Nächste, was Paulus sagt, denn die Tage sind böse. Wir sollen die uns zur Verfügung stehende Zeit gut ausnutzen und effizient verwenden. Wir sollen sie nicht verschwenden. Und ihr Lieben, wenn ich das so sage, wir kennen alle Zeitmanagement-Seminare und wie man seine Zeit noch besser umsetzen kann und Planungstools und so weiter. Das kenne ich alles auswendig. Ja. Ich war viele Jahre auch in dem Bereich unterwegs und möchte dir sagen, damit ist nicht gemeint, dass wir immer schneller und immer effektiver uns in dem Hamsterrad der Beschäftigung, der Termine und der Aufgaben bewegen. Dass wir immer schneller laufen, bis wir irgendwann da rausfliegen. Und dann irgendwie schauen, dass wir die Dinge des Reiches Gottes auch noch da reingepresst kriegen, weil wir müssen ja effektiv sein, wir sollen ja die Zeit auskaufen. Ich glaube, dass Gott uns aufruft, in einer Zeit wie dieser innezuhalten und die Prioritäten unseres Lebens anzuschauen und auf den Prüfstand zu stellen. Zu schauen, was tue ich mit meiner Zeit? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und vielleicht ist es an der Zeit, gerade jetzt bestimmte Aktivitäten in deinem Leben zurückzufahren oder aufzugeben und neue Dinge in deinem Leben zu tun, andere Dinge zu tun. Und das ist eine Zeit, wo wir den Herrn fragen, wo wir innehalten und danach schauen. Ich habe neulich in einem psychologischen Blog etwas gelesen über Hobbys. Ja, das ist auch so ein tolles Thema. Und da war die Rede von toxischen Hobbys. Ja, habe ich gedacht, wow, das hört sich gut. Toxische Hobbys. Also damit ist nicht gemeint, dass du zu Hause mit deinem Chemiebaukasten irgendwie spielst und da irgendwas produzierst, was dann in die Luft fliegt, sondern das sind Hobbys, die schon längst keine Hobbys mehr sind, sondern bereits in den Bereich der Süchte fallen. Ja, das haben die so beschrieben. Ich dachte, okay, kann man, weiß ich nicht, angelsüchtig sein, ja, wenn man so den ganzen Tag am Teich sitzt und angelt, ja, gibt es eine Angel so, ich weiß es nicht. Ne? Also, aber ihr versteht, was damit gemeint ist. Hobbys, die uns so sehr in Beschlag nehmen, die uns so sehr beschäftigen, die so sehr unser ganzes Leben bestimmen, dass es eigentlich schon eher eine Sucht ist, denn eine Freizeitbeschäftigung. Lass mich das auch nochmal richtig stellen. Gott hat nichts gegen unsere Hobbys. Ja? Also wenn du jetzt denkst, ich sage jetzt, geh nicht mehr angeln, mach dies nicht mehr, fahr nicht mehr Fahrrad, was weiß ich, tu dies nicht, tu jenes nicht. Nein, Gott verlangt nicht von uns, dass wir all das aufgeben, was schön ist und Spaß macht. Das sagen uns ja manchmal die Leute draußen nach. So, ja, wenn du Christ wirst, dann darfst du nichts mehr machen, was dir Spaß macht. Dann ist das Leben vorbei. Dann kannst du nur noch in der Kirche hocken und in der verstaubten Bibel lesen und so weiter. Das ist nicht das, wovon Gott redet. Das ist nicht damit gemeint. Aber es geht darum, dass wir unsere Zeit anschauen und sagen, worauf verwende ich meine Zeit? Und vielleicht sagt Gott dir, hey, nimm dir etwas mehr Zeit und bete. Nimm dir etwas mehr Zeit, lies etwas mehr in meinem Wort. Was auch immer, das ist für jeden irgendwo auch anders. Und stell dir diese Frage und frag dich ja, muss ich in einer Zeit wie dieser, die ja böse ist, wie wir gerade gelesen haben, meine Zeit eventuell doch anders aufteilen oder einteilen? Oder fordert Gott mich eben, wie ich gerade sagte, vielleicht auf, mehr Zeit im Gebet und im Wort Gottes zu verbringen oder mich irgendwo einzubringen und so? Und wie muss ich meine Zeit einteilen, damit ich das tun kann? Und auch das gehört zu einem Lebensstil der Wachsamkeit, dass wir nicht einfach immer nur so weitermachen und weiter, sondern innehalten. Vers 17. Seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Darum frage nach dem Willen des Herrn. Ja, manchmal gehen wir ja in unserem Leben einfach so immer weiter. Und wir sind so grundsätzlich unterwegs mit Jesus und tun bestimmte Dinge. Aber ich glaube, dass in solchen Zeiten wie dieser es dran ist, innezuhalten und zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und danach können wir ihn fragen. Ich habe das eingangs schon gesagt. Frag ihn in dieser Situation, was sein Wille für dich ist, was er zu dir zu sagen hat. Und umgekehrt, wenn wir dies lesen, dann bedeutet auch, nicht nach dem Willen Gottes zu fragen und alles letztendlich aufgrund deines eigenen Willens zu entscheiden, deine eigenen Erfahrungen zu tun, nach deinen eigenen Wünschen zu gehen, nach deiner eigenen Weisheit zu leben und das so zu entscheiden und so zu leben. Paulus bezeichnet das als töricht. Und das sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht töricht sein, sondern wir sollen verstehen, was der Wille des Herrn ist und angetan sein mit seiner Weisheit. Das möchte er zu uns sagen. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Ihr Lieben, es geht hier nicht um die Frage, ob wir Alkohol trinken dürfen oder nicht. Wenn du das gedacht hast, muss ich dich leider enttäuschen. Ich weiß, dass in christlichen Kreisen viel darüber gestritten wird und dass es auch unterschiedliche Ansichten gibt und dass dieser Bibelvers auch dazu genommen wird, zu sagen, ja, siehst du, hier steht's doch, wir sollen keinen Wein trinken und so weiter. Das ist nicht so. Paulus redet hier nicht über die Frage, ob wir Alkohol trinken dürfen oder nicht. Er redet über etwas anderes. Und du siehst das ja auch, es gibt ja eine große Bandbreite, auch in der christlichen Welt. Ne, wenn du zum Beispiel einem bayerischen Christen sagen würdest, dass eventuell Bier trinken Sünde sein könnte oder so, dann weiß der gar nicht, wovon du redest. Ne? So, was hast du gesagt? So, surprise, ja. So, ne? Also, es gibt eine große Bandbreite. Oder als der holländische Pastor hörte, dass deutsche Christen Bier trinken, fiel ihm die Pfeife aus dem Mund. Kennt er auch, ne? So. Also, da gibt es eine große Bandbreite. Und Paulus spricht hier nicht über die Frage, ob wir Alkohol trinken dürfen oder nicht, sondern es geht hier um das Thema des ausschweifenden Lebensstils. Es geht darum, ein Leben in Unordnung zu führen. Und zwar ein Leben, das aus übermäßigem Alkoholkonsum in diese Richtung gehen kann. Das ist das, was Paulus meint. Und er benutzt den Alkohol als Beispiel dafür, dass daraus ein solcher Lebensstil entstehen kann. Und davor warnt er uns. Er warnt uns vor dem Lebensstil. Und Ausschweifung, so ein komisches Wort, was wir eigentlich nicht so benutzen, bedeutet letztendlich ein unordentliches Wesen, ein unordentliches Leben zu führen, einen maßlosen Lebensstil und auch ein daraus resultierendes verantwortungsloses Verhalten. Das geht irgendwie ja alles Hand in Hand, das wissen wir. Aber all das kann auch durch viele andere Verhaltens- und Lebensweisen entstehen. Also, dass jede Art von Sucht kann solch einen Lebensstil verursachen. Es ist egal, ob du von Alkohol oder von Nikotin oder von anderen Drogen, von Essen, von Süßigkeiten, vom Fernsehen, von Computerspielen, von Social Media, von Handy, von deinem Hund, was weiß ich wovon, abhängig bist. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen uns von nichts beherrschen lassen. Wir sollen dafür sorgen, dass die Dinge, die wir tun, uns nicht beherrschen und daraus ein Lebensstil entsteht, der jenseits dessen ist, was der Herr für uns als Christen vorgesehen hat. Und Alkohol ist nur ein Beispiel dafür, ein Teil davon. Wir sollen uns von nichts beherrschen lassen. Paulus behandelt dieses Thema etwas später nochmal im Korintherbrief und er sagt, da ging es um Essen von bestimmten Dingen und so weiter, er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist der springende Punkt, ihr Lieben. An dem Punkt, wo wir von Sachen beherrscht werden, ist es nicht mehr gut. Und da müssen wir innehalten, da müssen wir auf die Bremse treten und sagen, Herr, willst du vielleicht in meinem Leben etwas verändern? Sind da vielleicht Dinge, die ich irgendwo loslassen muss, die ich ablegen muss, damit ich eben nicht in so einen Lebensstil hineinrutsche, der von Maßlosigkeit und mangelndem Verantwortungsbewusstsein und so weiter geprägt ist. Das ist das, was Paulus hier meint. Und das gehört zu einem Lebensstil der Wachsamkeit dazu, dass wir sagen, okay, an dem oder an dem oder an dem Punkt muss ich etwas auf die Bremse treten, damit ich irgendwie die Beziehung zum Herrn intensivieren kann und so leben kann. Und dann schließt er Versen 18 und 19, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist stattdessen. Und zu einem Lebensstil der Wachsamkeit gehört es, voller Geist zu sein. Gehört es, dafür zu sorgen, dass wir selber, dass unser Geist verbunden ist mit dem Geist Gottes, dass der Heilige Geist Zugang zu uns hat und dass wir voller Geist sind. Und das lese ich als einen Befehl. Also Paulus sagt, werdet voller Geist, sorgt dafür, dass ihr voller Geist seid, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, strebt danach, sucht das, sorgt dafür, dass es so ist und gib dem Heiligen Geist immer wieder Raum, dich zu erfüllen. Wir sagen das ja viele Male, aber wir müssen noch etwas dafür tun und dem Heiligen Geist sozusagen Raum in uns geben und ihm die Landebahn geben und sagen, komm Heiliger Geist, ich möchte das, ich suche das, ich sage das nicht nur, sondern ich erlaube dir auch, dass du das tust. Bitte ihn, dich mit übernatürlicher Freude und Ermutigung zu erfüllen, mit seiner Kraft, mit Weisheit, mit Einsicht in das Wort Gottes und. Und wie geht das? Paulus hat es beschrieben, indem wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also wie können wir voll des Geistes werden? Durch Lobpreis, persönlich, gemeinschaftlich, durch gegenseitige Ermutigung, indem wir einander mit geistlichen Gaben dienen, indem wir einander dienen in der Liebe Christi und mit dem, was Gott uns gegeben hat. So werden wir voll Geistes werden. Benutze das Sprachengebet. Wenn du nicht weißt, wie und was du beten sollst, dann bete doch in anderen Sprachen. Ihr Lieben, das ist kein charismatisches Add-on oder irgendwie was ganz Besonderes, was nur ganz wenige Leute haben. Das ist etwas, was er uns allen geben möchte. Und lass uns doch diese geistlichen Gaben und auch diese Gabe benutzen. Dafür ist sie doch da. Wir sollen sie nicht liegen lassen. Und suche Gelegenheiten wie Gottesdienste, Gebetsveranstaltungen, Konferenzen und so weiter, wo der Heilige Geist Raum hat und begib dich bewusst in solch eine Atmosphäre und sei dabei. Der Heilige Geist kann dich auch zu Hause auf dem Sofa erfüllen, gar keine Frage. Aber das ist ja unsere Erfahrung, auch wo wir als Geschwister zusammenkommen und ihm kollektiv sagen, komm, Heiliger Geist, tu Neues und benutze uns und bring uns vorwärts und so weiter. Da kommt er in besonderer Weise. Und er legt seinen Segen auf uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern, die in dem Namen Jesu zusammenkommen. Und dann ist der Heilige Geist dieses Öl in unseren Lampen, wo in dem Gleichnis von den törichten Jungfrauen die Rede ist. Der Heilige Geist soll brennen in unserem Leben und es soll immer genug da sein. Und als letztes noch, Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Psalm 50 lesen wir, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dankbarkeit bahnt uns einen Weg für unser Leben. Dankbarkeit gehört zu einem Lebensstil der Wachsamkeit absolut dazu. Dankbarkeit verbindet uns mit dem Herzen Gottes. Dankbarkeit ist notwendig und wir sollen dem Vater, Gott dem Vater, Dank sagen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und vielleicht fragst du mich ja, was hat Dankbarkeit mit Wachsamkeit zu tun? Schau mal auf dein eigenes Herz. Ja, wenn du Gott gegenüber dankbar bist, dann erinnerst du dich doch an all das Gute, das Gott getan hat, das er dir jeden Tag gibt, das Gute, in dem du gerade lebst, was du erfährst, was du vielleicht auch in der Vergangenheit erlebt hast. Aber du wirst auch merken, wenn du dich irgendwie auch manchmal so unmerklich von Gott wegbewegst, wenn du viel mehr auf Umstände schaust als auf das, was er dir geschenkt hat, und dich nicht mehr so sehr mit den Verheißungen Gottes beschäftigst, dann wirst du feststellen, dass auch deine Dankbarkeit nachlässt. Und dass es im schlimmsten Falle dazu kommt, dass irgendwer sagt, naja, wofür soll ich Gott noch dankbar sein? Ist alles Mist in meinem Leben, alles Käse um mich herum und so weiter. Und Dankbarkeit ist so etwas wie ein Anzeiger oder ein Manometer in Bezug auf unseren Herzenszustand. Wenn da Dankbarkeit in deinem Herzen ist, dann weißt du, du bist verbunden mit Gott. Du bist irgendwo dran am Herzschlag, am Puls Gottes. Und wenn Dankbarkeit nachlässt, dann kannst du wissen, irgendetwas stimmt nicht. Irgendwas ist irgendeine Störung in der Beziehung zu meinem Gott. Und dann kannst du etwas daran tun. Wenn du merkst, dass Dankbarkeit nachlässt, dann prüfe den Zustand deines Herzens und wende dich wieder neu Gott zu. Dankbarkeit gehört zu einem Lebensstil der Wachsamkeit. Jesus ist der Herr der Geschichte und bei ihm sind wir sicher. Das ist die Grundvoraussetzung, das, was wir immer wissen müssen. Bei ihm sind wir sicher. Und angesichts aller Entwicklungen, angesichts der Dinge, die passieren, angesichts seiner herannahenden Wiederkunft, fordert Jesus uns auf, wachsam zu sein. Wir haben es gehört, so ein Lebensstil der Wachsamkeit hat damit zu tun, dass wir Weisheit von Gott suchen für unsere Lebensführung, hat damit zu tun, dass wir unsere Prioritäten überprüfen und uns fragen, bin ich noch im Fahrwasser Gottes, bin ich noch mitten in der Fahrrinne? Ja, wir hier in Nordfriesland wissen, wie das ist, außerhalb der Fahrrinne zu fahren, oder manche wissen das, ja, das ist nicht gut. Ein Lebensstil der Dankbarkeit hat damit zu tun, den Willen Gottes zu erfragen, zu erkennen, darin zu leben, Dinge zu verändern, unsere Lebensweise auf den Prüfstand zu stellen, uns vom Heiligen Geist immer wieder neu erfüllen zu lassen und Dankbarkeit zu praktizieren, ganz bewusst zu sagen, Herr, ich danke dir für das Gute, das du mir geschenkt hast. Und so werden wir auch in solchen Zeiten wie dieser mit unserem Gott leben und gehen können. So werden wir sicher sein und so wird auch unsere Seele sicher sein und Trost finden. Amen.